Herzlich willkommen zur neuen Folge des Praxisflüsterer Podcastes. Mein heutiger Gast ist Dr. Luca Schlotmann aus Dorsten. Luca war schon zweimal mein Gast, einmal in einer ziemlich biografischen Folge, wo er seinen Werdegang geschildert hat, warum will er Zahnarzt werden, was sind seine Ziele und wie schwer der Weg dorthin dann auch war. Dann die zweite Folge war mal so eine Panel-Diskussion mit dem Präsident der Bundeszahnärztekammer, wo wir über institutionelle MVZs und zahnarztgeführte MVZs gesprochen und diskutiert haben. Das war ein Dreiteiler. Und heute wollten wir eigentlich eine Folge zur Update die letzten 2-3 Jahre Lukas Schlotmann machen. Ich begleite ja interessante Persönlichkeiten aus Zahnmedizin, aus Wirtschaft, Politik im dentalen Bereich und will alle 2-3 Jahre mal hören, was sie gemacht haben. Denn ich denke, so lernt man sehr, sehr viel. Man ist irgendwie bei denen, sitzt so ein bisschen mit bei denen auf dem Schoß oder auf dem Beifahrersitz und guckt, was sie machen, wie sie es machen, wie sie sich entwickeln. Lukas' Entwicklung sucht seinesgleichen. Das ist Wahnsinn. Und da ist die letzten 3 Jahre so viel passiert. Und während wir jetzt in dieser Folge gequatscht haben, haben wir gleich eine zweite draus gemacht. Das heißt, jetzt hört ihr heute Teil 1 der großen Update-Folge und in 2 Wochen Teil 2 der Update-Folge. Hier in Teil 1 sprechen wir so ein bisschen über die neuen Standorte, wie die gebaut wurden, weswegen die fast gescheitert sind und warum Luca eigentlich nur noch einen Anruf machen wollte und ansonsten hätte er das Projekt beerdigt. Das ist eine tolle Folge und ich versuche immer herauszufinden, warum die Leute so gut sind. Und sein Ansatz ist ziemlich unique. Er trommelt Freunde, Verwandte, enge Bekannte, Wegbegleiter aus früheren Zeiten um sich herum und baut die auf, entwickelt sie und hat sie als ganz, ganz feste, wesentliche Bestandteile seines mittlerweile 300 Mann starken Zahnarztimperiums aufgebaut und das macht er wirklich gut. Damit unterscheidet sich sein Ansatz signifikant von fast allen Ansätzen und es ist einfach mal toll, hier eine andere Perspektive anzunehmen. Aber nun genug gequatscht. Mein Name ist Christian Henrizi, ich bin Geschäftsführer der Opti Health Consulting. Ab ins Gespräch. Ja, lieber Luca, ich habe es ja schon im Intro gesagt, zum dritten Mal bist du heute zu Gast und ich freue mich wahnsinnig, dass du heute wieder mit am Start bist. Hallo erstmal.
Ja, wunderschönen guten Abend, lieber Christian, ich freue mich auch.
Wir begleiten ja so einige der interessanteren Zahnmediziner und alle paar Jahre wollen wir mal ein Update von denen hören. Und du gehörst zweifellos in diese ganz illustre Gruppe, insbesondere der neuen jungen Wilden. Wir haben ja schon mal eine Bio-Folge von dir gemacht, also deine Geschichte, wo du herkommst, warum du studiert hast, die ganze Tragik mit deinem Vater, wie du das mit deinem Bruder dann alles gewuppt hast. Dann haben wir das quasi einmal bearbeitet. Dann haben wir zwischendurch mal einen Dreiteiler gemacht, für alle, die sich nicht mehr dran erinnern, mit dem Präsidenten der Bundeszahnärztekammer, wo wir über Investoren, Nicht-Investoren, größere Konstrukte und so weiter gesprochen haben. Und da hast du die Rolle des expandierenden Zahnarztes eingenommen. Und da haben wir sehr gute Thesen hin und her geschmissen. Die kamen unfassbar gut an. Das ist eine der meistgehörtesten Folgen ever, diese Trilogie. Und heute machen wir mal ein kleines Update. Und lieber Luca, wir haben seit 2,5 Jahren nicht mehr auf diesem Kanal miteinander gesprochen. Ich würde mich einfach mal freuen, wenn du mal so einen kleinen Abriss machst, was ist so 24 passiert, 25 und dann starten wir mal so langsam rein in die Zukunftsbetrachtung, wenn das okay ist für dich.
Ja klar, gerne doch. Ja, wir haben ja tatsächlich ganz fleißig weiter gearbeitet mit total viel Spaß und Freude. Es waren jetzt tatsächlich auch sehr intensive 2 Jahre, muss ich sagen, weil wir hatten uns sehr viel vorgenommen. Das ist ja auch gerade, wenn man so in Expansion tritt und vor allem auch viele Standorte gründet und so auch ganz, ja, lange Roadmaps, ich sag mal, eine neue Praxis gründen mit potenziell zum Beispiel dem ganzen Immobilienprojekt und so, das ist schon schnell auch 5 Jahre plus, dass man dafür auch so an Zeit investiert, bis es dann fertig ist. Und die Dinge, die wir dann alle in den letzten 2 Jahren realisieren konnten, sind tatsächlich deswegen, ja, zum Teil halt auch 6, 7, 8 Jahre lang im Kopf gewesen, waren irgendwie erstmal ein Traum, dann wurde daraus eine Vision und dann halt ganz, ganz, ganz viele kleine Steps, um ans Ziel zu kommen. Aber tatsächlich ist alles irgendwie noch besser geworden am Ende, als ich es mir je geträumt habe. Das heißt, die Realisierung der auch wirklich recht großen Vorhaben und die damit verbundene Entwicklung des Unternehmens ist fast noch schöner, noch besser, noch spannender, trotzdem auch gleichzeitig herausfordernder geworden, als wir es am Anfang mal geträumt haben. Aber haben wir am Ende jetzt Ergebnisse da, ja, die so ein bisschen raise your standard und einfach den nächsten, ja, Kulturelement auch des Unternehmens mit sich bringt. Jetzt zuletzt noch im 25er Jahr haben wir endlich im Sommer dann unsere neue Headquarters beziehen können. Ein sehr, sehr langes Projekt, wo wir quasi an unserem alten Mutterhaus, in dem wir uns ja so peu à peu ins ganze Haus erweitern konnten. Da haben wir dann so gute 2000 Quadratmeter Fläche irgendwie in Benutzung gehabt. Und dann gab es im Nachbargebäude die Chance einer Erweiterung, die wir ursprünglich nur mit 1000 Quadratmeter geplant hatten, aber dann irgendwann entschlossen haben, das ganze Nachbargebäude quasi eigentlich einzunehmen. Und das ist nochmal fast 3.500 Quadratmeter Erweiterung gewesen, die länger gebraucht hat, als geplant war. Also wir haben fast 1,5-2 Jahre Bauverzögerung erlebt. Also es ist nicht unser Eigentum dort, die Immobilie, sondern das ist durch einen Investor geführt. Und wir waren also als Ankermieter und gleichzeitig als Projektbeteiligte, die natürlich die Räume mit ausgebaut haben. So ein bisschen hier und da in der Hold-Position und haben deswegen aber gleichzeitig mit ganz vielen Pop-Ups in ganz Dorsten und Umgebung, wir haben vorübergehende Praxisflächen und Büroflächen geschaltet. Viele unserer Mitarbeiter haben tatsächlich in so Creative Hubs gehaust. Wir haben das dann so nett genannt, aber eigentlich waren es Interimsbüros, die zum Teil nur für 3-4 Monate geplant waren, aber manche haben schon 1,5 Jahre daran gesessen und im Winter fast nicht arbeiten können, weil es zu kalt wurde. Am Ende sind wir dann alle hier eingezogen in die Headquarters, haben eine riesengroße, geile Eröffnung gefeiert und haben da, ich sag mal, diese Phase der letzten 2-2,5 Jahre, wo wir dann, ich glaube, noch einen Standort Recklinghausen gegründet hatten, ganz am Anfang dieser Episode, dieser Phase. Das ist ein großer, neuer Standort realisiert worden. Haben auch 1.500 Quadratmeter große Zahnheilkunde mit im Herzen von Recklinghausen, was unglaublich toll geglückt ist, dass Dr. Schlotmann da auch unglaublich herzlich aufgenommen worden ist. Also die Recklinghäuser, die mögen uns und wir mögen die. Und wir haben auch tolle Local Heroes, die da quasi die ärztliche Leitung machen, die Standortleitung machen und haben wirklich so richtig Fuß gefasst in Recklinghausen. Und dann ist ja unser Großprojekt in Münster auch in dieser Phase realisiert worden, was ja auch ein großer Traum war. Erstmalig auch in Partnerschaft noch mit einem ehemaligen Kollegen hier bei uns im Haus, war mein allererster Assistenzarzt, der Konzi Lorenz. Und wir konnten ja mit ihm gemeinsam dann die Praxis dort eben realisieren. Das ist also erstmalig auch so ein Partnerschaftsmodell, was wir etabliert haben. Mehr jetzt aus der tollen Beziehung, die wir mit Konsti führen. Fast brüderliche Beziehung, die ich mit ihm pflegen darf. Und so ist er heute unser lokaler Geschäftsführer in Münster und managt uns dort diesen Mammutstandort auch mit über 3000 Quadratmeter Fläche. Sehr erfolgreich. Und dann war natürlich jetzt so das Finale, dass wir jetzt hier die Headquarters und die großen Erweiterungen unseres OPs und all dem quasi realisieren konnten in Dorsten. Für uns nochmal so ein i-Tüpfelchen aus dieser Episode, aus dieser Expansionsphase auch, die wir im gewissen Maße tatsächlich damit auch abgeschlossen haben. Also das passt tatsächlich auch wahnsinnig schön, dass wir uns quasi kurz vor dieser großen Rush-Phase und jetzt auch am Ende dieser Expansionsphase erstmal wiedersehen. Das ist also tatsächlich per Zufall passiert, aber passt perfekt ins Bild, weil es quasi so ein passender Mittelabschnitt ist, den wir jetzt auch mit Freude erstmal so in Muttergesellschaften ins Abschluss einstufen und jetzt da reinwachsen können und wollen noch. Und deswegen waren das halt spannende Phasen. Ich glaube, wir sind in der Phase von unter 100 auf weit über 300 Mitarbeiter gewachsen. Das sind große Herausforderungen, die man da hat. Weiter Retentions von unter 4%. Das sind so die Träume, die ich immer hatte, dass wir bei dem Wachstum weiter die familiären Werte unserer Familie da hochhalten und das zu schaffen, dass wir quasi, ich sag mal, uns verdreifacht haben in 2-3 Jahren und dabei so sehr wir geblieben sind und so sehr auch One Family als Wertesystematik in so eine große Unternehmung jetzt einbringen konnten. Da bin ich besonders stolz drauf. Das spiegeln mir auch ganz viele Leute aus dem Unternehmen, dass sie es irgendwie kaum glauben konnten und fast ein bisschen Angst hatten auch vor dieser Expansionsphase, aber heute einfach irgendwie beseelt sind davon, dass wir es geschafft haben, dass wir das, was wir uns vorgenommen haben, nicht nur zu wachsen, sondern dabei auch wir zu bleiben, irgendwie auch noch geschafft haben. Dementsprechend kannst du dir vorstellen, bin ich auch sehr happy über das, was wir da in den letzten Jahren gemacht haben.
Ja, Wahnsinn. Du wirkst sehr entspannt, auch die Vorgespräche letzte Woche. Also es hat mich überrascht. Du kommst spät abends aus der Beratung raus, stolperst rein, bist noch nicht mal bei deiner Familie und bist wahnsinnig entspannt. Aber jetzt mal die Journey, die letzten 2,5 Jahre oder sagen wir mal die letzten 3 Jahre. Fangen wir mal nochmal von vorne an. Dorsten, dein Hauptstandort, den kenne ich noch. Korrigier mich, das war doch auch ein Neubau, ne?
Ja, tatsächlich, aber der Neubau, den unser Papa noch begleitet hat, also der ist 2007 realisiert worden und wir hatten dann da in dieser wirklich tollen, zentral gelegenen Immobilie eigentlich so den Grund, warum wir, glaube ich, auch nach Papas Tod noch das haben erhalten, weil das war dann einfach so ein cooler Ort. Ne? Also es braucht schon einen coolen Ort für eine Praxis, so, der irgendwie auch an sich ein bisschen Aura hat.
Ja, 100%. Vor allem, man konnte da immer alles super erreichen. Geile Parkplätze drumherum. Und dann über die Straße, dann gleich rechts war eine super Eisdiele und dann in die Einkaufsstraße rein. Das war echt hervorragend, fand ich.
Ja, das ist immer das, was wir auch bis heute versuchen, genauso immer zu realisieren. Wir haben eine eigene Tiefgarage, freies Parken für die Patienten, super logistisch angebunden. Das haben wir eigentlich an allen Standorten auch genauso beibehalten. Ja, und wir hatten halt das Glück mit dieser Immobilie. Ne? Das war, als ich anfing, 500 Quadratmeter groß, alles Praxis und Labor, 600 Quadratmeter. War damals aber, als Papi 2007 es gegründet hat, schon ein Wahnsinnsding. Mhm. Ja, und dann hatten wir aber das Glück, dass wir quasi die Immobilie Eigentum hatten und da waren überall Mieter drin, aber wir konnten über die Jahre ja immer wieder da Entmietungen machen oder so Outplacements machen, wie das dann mietrechtlich hieß, also mit irgendwelchen Cash Rewards dafür, dass man die Mietverträge bei uns selbst auflöst. Und so haben wir dann ja eigentlich das Haus so peu à peu eingenommen. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal da warst. Also wir waren dann so bis vor 3 Jahren, 4 Jahren noch so in der letzten Expansion. Da haben wir noch eine medizinische Abteilung gegründet. Ich weiß nicht, ob du das schon noch gesehen hast live, aber das ist auch nochmal ein Ding, wo wir Dr. Schlobmann nochmal so ein bisschen auch als holistischen Gesundheitsanbieter weiterentwickelt haben in den letzten Jahren.
Daran kann ich mich noch erinnern, das weiß ich noch. Und ich weiß, ihr hattet noch seinerzeit, ich meine, korrigiere mich, noch einen Physiotherapeuten oder so drin.
Genau, das ist genau das auch, was jetzt in gewissem Maße strategisch weiterentwickelt worden ist. Wir haben heute in Dr. Schlobmann quasi angeschlossen, einiges an medizinischen Dienstleistungen noch, wo wir auch tatsächlich so ein bisschen Innovation Hub-mäßig neue Produkte testen, gucken, welche besonders gut für die Patienten eben auch da sind. Also das hat viel damit zu tun, wie der Markt sich für manche Sachen entwickelt, aber ganz vor allem versuchen wir überall da, wo Synergien mit der Zahnmedizin da sind, das für Patienten irgendwie zugänglich zu machen. Also ich möchte zum Beispiel die Ökotrophologie als ein ganz spannendes Ding, das ist quasi ernährungswissenschaftliche Beratung. Ernährungswissenschaftler sind ja ganz eng mit gesundheitlichen Erkrankungen im Mund assoziiert. Das heißt also zum Beispiel Parodontitis. Wir können uns quasi durch unsere angestellten Ökotrophologin eigene Rezepte, sag ich mal, auf eine Art und Weise schreiben und Parodontose-Patienten so quasi in eine Ernährungsberatung bringen auf einem High-End-Niveau. Individuelle Food-Designs für Patienten perioperativ bei zum Beispiel großen Implantationssanierungen. Ganz spannende Zukunftsmusik, sag ich mal so, haben wir implementiert und wir haben Naturheilkunde implementiert, bin ich sehr stolz drauf, hier mit einer lokalen Familie, die wir zu uns geholt haben. Ein ehemaliger Schulfreund von mir, Naturheilkundler, Vater ist Allgemeinmediziner, ist auch bei uns im Haus und einer der große Bruder von unserem Naturheilkundler ist Facharzt für Innere Medizin, fulltime bei uns, sodass wir quasi, ich sag mal, die ganzen perioperativen Check-ups, postoperative Begleitung mit Infusionstherapien und so, halt alles im Haus anbieten können. Das sind so schon sehr wegweisende Zukunftsthemen, an denen wir auch jetzt die letzten 3 Jahre ja so strategisch sehr intensiv gearbeitet haben. Haben ja auch diese Strategie in die Medizin hinein weiterentwickelt, nochmal mit der Implementierung von Physiotherapie. Haben wir auch riesengroße physiotherapeutische Abteilungen gegründet, hier und auch in Münster im Standort schon. Sehr erfolgreich, so heißt Dr. Schlobmann, Physio-Mentor, also es geht um Begleitung von Patienten, sich ein bisschen Selbstheilung auch durch körperliche Gesundheit, körperliche Fitness zu schenken. Da geht ja heute durch Bewegung und durch ein bisschen Aktivsein, glaube ich, viel. Und just haben wir auch noch plastisch-ästhetische Gesichtschirurgie mit aufgenommen. Also das ist so die letzte Baustein von Dr. Schlobmann erstmal gewesen. Das war noch so ein Feld, das wir auch spannend fanden. Das ist jetzt gerade erst frisch vor einem Dreivierteljahr gestartet worden mit einem ganz feinen MKG-Chirurgen, den wir hier kennenlernen durften, den wir anstellen konnten, der jetzt quasi Dr. Schlobmann Face Concept heißt das, eben gegründet hat intern für uns und da quasi die Abteilung leitet. Das waren dann nochmal so sehr coole, auch inhaltliche Weiterentwicklung, sag ich mal. Das ist schon noch immer etwas, wo wir auch gleichzeitig sehr viel in die Prozesse investieren und ganz, ganz viel tun. Ich sag mal so, wir sind so eine Premium-Versorgung im Bereich der holistischen Medizin und Zahnmedizin. Das, glauben wir fest, ist schon ein Zukunftsfeld. Wir gehen ganz wenige Kliniken in der Stringenz auch rein. Ist komplex, kostet auch viel Geld und Zeit, das aufzubauen. Aber sind wir grundsätzlich stolz drauf, dass wir es hier machen. Und das ist in Dorst natürlich auch überall hier so, dass wir dann immer nagelneue Dinge ausprobieren und die dann peu à peu an die Standorte bringen. So muss man sich das vorstellen. So ist Dorsten quasi schon noch so ein Entwicklungsmotor. So leben wir hier den Standort auch, dass er quasi neue Sachen antestet, Produkte, ich sag mal, designt für Patienten, Patientenfeedbacks intensiv natürlich durch unsere Kultur einholt und dann, ich sag mal, als perfektes Paket dann an die Standorte überführt.
Wenn ihr diese Angebote erstellt, ich meine, du hast ja erzählt, wie das war ja eh schon immer so ein bisschen von euch die Philosophie, dass ihr Leute aus eurem erweiterten privaten Umfeld reinholt, mit der ihr ein langes Vertrauensverhältnis habt. Und ich erinnere mich noch an die Leute, die deine Praxissteuerung gemacht haben. Das ist ein alter Freund von dir und die Leute hast du reingeholt. Dann hast du ja sozusagen die Angebotsseite, kannst du dann, ich sag mal so, zusammenstellen. Die kuratierst du sozusagen schon vor für den Patienten. Aber jetzt, wie kriegst du dann den Übergang von dieser Kuratierung des perfekten Angebotes das hin in ein, wenn man so will, ein Prospekt, jetzt mal plastisch gesehen, dass du deinem Patienten gibst, dass der Patient das dann auch auswählt und dass die richtigen Patienten das auswählen und dann auch bezahlen können. Ich sehe viele Praxen, die wunderbare Ideen haben, auch im ganzheitlichen Einsatz. Der Begriff ist ja ein bisschen abgewetzt, wenn man so will. Ne? Wurde 30 Jahre lang wurde er benutzt, aber so richtig ganzheitlich ist es nie gemacht worden. Mit ganzheitlich ist mal vielleicht gemeint worden, dass man, was weiß ich, nochmal die Kiefermuskulatur abgetastet hat, bevor man irgendwo was gemacht hat. Aber so richtig ganzheitlich habe ich es regelmäßig nicht gesehen. Wie bringst du es hin, dass du das PS, mal ganz konkret gefragt, auch auf die Straße bringst?
Hallo, wir sind BFS und Kooperationspartner vom Praxisflüsterer Podcast. In einer digitalen Welt, in der Effizienz oft über persönliche Kontakte gestellt wird, setzen wir auf beides. Wir bieten dir einen individuellen Service, der auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Egal, ob du Fragen zu Factoring hast oder ob du Unterstützung in deiner Praxis benötigst, wir sind für dich da. Mit BFS Health Finance erlebst du, wie persönlicher Service auch in der digitalen Zeit funktionieren kann. Vereinbare gern einen persönlichen, kostenlosen Videotermin und lerne uns kennen unter meinebfs.de.
Die Opti Academy, Ihr Partner für qualitativ hochwertige betriebswirtschaftliche Fortbildung in der Dentalbranche. Unsere Fortbildungen sind zertifiziert und umsatzsteuerbefreit. Lernen Sie von Branchenexperten und profitieren Sie von unseren umfassenden und flexiblen Lernangeboten. Egal, ob mit oder ohne IHK-Zertifikat, für Zahnmediziner oder Fachpersonal, vor Ort oder online. Wir haben die richtige Fortbildung speziell für Sie. Besuchen Sie uns auf www.opti-academy-c.de. Nochmal www.opti-academy.de.
Sehr schöne Frage. Tatsächlich auch die ganz große Herausforderung. Also wir haben natürlich eine Tradition in der Erweiterung von internen Produkten, vor allem weil wir, ich sag mal so, diese Journey von den Kids Clubs, die ja dann sekundär dazu kamen, wo wir quasi so sagen, dass ja das irgendwie vom ersten kleinen Milchzahn oder eigentlich noch davor, also unsere Patienten sind manchmal null, wenn sie bei uns in die Betreuung geraten. Die Eltern sind da ja heute schon sehr häufig auch sehr früh in der Prävention aktiv, ist ja heute mittlerweile sogar in den U-Heften verpflichtend jetzt frisch auch drin, dass man zum Kinderzahnarzt geht. Da sind wir ja so seit 2016 ja schon aktiv und haben ja dann quasi ja eigentlich erstmalig auch erlernt, wie man aus einer normalen so Praxis für ZE und ein bisschen Implantate, was sie halt ursprünglich war und sicherlich früher immer schon auch in gewissem Maße unter Zeiten von Papa auch schon sehr früh eine Prophylaxe-Praxis irgendwie, weil diese Angebote hatten wir damals, halt irgendwie erlernt, ein nächstes Produkt dazu zu nehmen, weil das ist ja die gleiche Herausforderung. Also das ist im Sinne von so Customer Journey Betrachtung natürlich auch so, dass du erstmal, als wir starteten, dachtest, boah, das wird alles ein holistisches System und alles ist toll, aber am Ende hatten wir am Anfang erstmal zwei Praxen, die nichts miteinander zu tun hatten. Also die Kids Clubs und die Erwachsenenzahnarztpraxen, die konnten sich niemals gegenseitig Termine machen. Also ja, die hatten quasi die Thematik, dass sie gesagt haben, ja, hier ist die Nummer, rufen Sie da an, so in die Richtung. Ja. So startet das, das dann kulturell zusammenzuflechten und halt irgendwie so integrative Betreuungskonzepte, integrative Customer Journey, Patient Journeys zu schaffen. Für bestimmte Indikationen, für bestimmte Herausforderungen, die ein Patient hat, aber bestimmte Bedürfnisse und Wünsche und Ziele, die ein Patient hat. Das sind halt quasi Sachen, die wir schon, glaube ich, so von der Pike auf ein bisschen gelernt haben, weil wir ja seit, ich sag mal, bald 10 Jahren diese Angebotserweiterung in der Zahnheilkunde zunächst gelebt haben. Also wir waren ja über die Jahre dann wirklich sukzessive in allen Erweiterungen. Wir haben heute der kieferorthopädischen Abteilung quasi einen Dental Spa Teens, so nennen wir das, integriert. Das ist quasi so die Jugendzahnheilkunde noch abdeckt. Unsere Kids Clubs sind tatsächlich für Kinder, ich sage mal, bis 10, 11, 12, 13 gemacht, aber so ein poschiges, 11-jähriges Mädchen spielt halt nicht mehr auf einem Piratenschiff, ne? Sondern wünscht halt irgendwie nochmal eine andere Atmosphäre und einen anderen Approach. Da hatten wir hier und da tatsächlich auch noch ein bisschen Churn von Patienten, das wir eigentlich ja versuchen, auf null zu reduzieren, außer die Patienten, die wir nicht bei uns haben wollen, aber klassischerweise sollte ja kein einziger Patient die Praxis churnen, der zu uns passt. Und wir haben hier und da halt eine Thematik gehabt, dass sie dann eben nicht bei uns zu den Kieferorthopäden kam, sondern andere Geschwister oder Freunde schon irgendeinen Kieferorthopäden empfohlen haben. So haben wir irgendwie nochmal einen Rückenschlag machen wollen. Und das ist zum Beispiel das Dental Spa Teens auch nochmal ein Produkt gewesen, was wir uns sehr konkret überlegt haben, dass wir quasi einfach konsequent ab einem gewissen Alter die Kinder aus den Kids Clubs quasi intern weitergeben und das auch tatsächlich wie so integrativer Prozess stattfindet, dass einfach die nächste Zahnreinigung dann schon einfach gar nicht mehr im Kids Club ist, sondern eben in diesen Dental Spa Teens mit all den räumlichen Settings, die es dafür braucht. Und dass jetzt das quasi gleichzeitig in der Sektion Kieferorthopädie angesiedelt ist, ermöglicht natürlich logischerweise, dass in der wichtigsten Phase, wo kieferorthopädische Beratung stattfinden muss, das auch sofort Kieferorthopäden eben machen. Also da haben wir immer gedacht. Also wir haben immer quasi Patientenbedürfnisse und quasi Patientenfluss tatsächlich fast generationenübergreifend gedacht. Und mit der Integrierung von weiteren medizinischen Dienstleistungen denken wir da eigentlich quasi auf eine Art und Weise ähnlich. Also gibt es jetzt quasi Indikationen, wie eben die Parodontose gerade mal kurz beschrieben, gibt es quasi Standardbehandlungspfade die wir quasi den Zahnärzten auf eine Art und Weise empfehlen, tatsächlich über Terminketten und bestimmten Punkten, Milestones, wo quasi eine Überweisung dann intern abläuft. Da arbeiten wir schrittweise quasi bestimmte Indikationen raus und erarbeiten dann quasi voll integrative Behandlungsmethoden. Also da sind dann quasi Customer Journeys halt nicht mehr nur innerhalb verschiedener Abteilungen der Zahnmedizin halt sortiert, was wir schon immer erlernt haben, weil wir haben immer Patient Journeys von A bis Z gedacht. Also wenn man zu uns kam für eine potenzielle Implantatberatung, warst du automatisch bei uns ein Dental Spa Patient und bist zur Prophylaxe gegangen. Anders geht das bei uns gar nicht. Also das heißt, es ist immer integrativ gedacht. Deswegen war es für uns jetzt nicht so schwierig, das auch in die Medizin zu übertragen. Ist jetzt trotzdem ein bisschen leichter gesagt als getan, wenn ich sage, wir brauchen da jetzt gerade schon arbeiten drei Jahre dran plus und sind immer noch dran am Entwickeln, kann ich gar sagen. Und unser Unternehmen hat ja Tatkraft ohne Ende. Und dann heißt das was. Das heißt, wir haben weiterhin auch eine Situation, dass wir die einzelnen medizinischen Abteilungen trotzdem auch eigenständig ansteuern lassen durch Patienten. Das ist also auch eine Besonderheit, die wir uns so gewünscht haben. So sind die Physiotherapeuten zum Beispiel ja massiv auch geprägt durch eigene Patienten und Neupatienten, die auch gar nicht in der Zahnheilkunde tätig sind bisher bei uns oder bei uns Patienten sind. Und erleben natürlich dann sekundär, da wo wir nicht integrative Betreuungskonzepte bisher geschaffen haben, was zum Beispiel in der Physio ist. Also wir haben zum Beispiel Patienten aus der Zahnheilkunde, die integrativ in die Physio gehen, klassischerweise im Bereich CMD, wo die Physiotherapeuten auch logischerweise in der gesamten Befunderhebung und weiterführenden CMD-Screenings quasi involviert sind und die ganzen Muskelbefunde und so für die Zahnmediziner machen. Und dann auch wieder mit Befunden die Patienten zurückschicken zur Schienenkontrolle und so. Ist es natürlich so, dass wir gleichzeitig auch unglaublich viel Cross-Selling, Cross-Marketing-Effekte erleben. Also das ist also tatsächlich auf beiden Ebenen auch gewollt. Das heißt also integrative Behandlungsmethoden, integrative Customer Journeys und dann wiederum halt in den medizinischen Einrichtungen halt auch viel positive Momente mit Dr. Schlotmann. Also ich kann mich zum Beispiel jetzt gerade ganz frisch, letzte Woche hat unser MKGler, der sehr gut Augenlider kann, eine Patientin, oder ich glaube, 4, 5 Patienten hat er Augenlider gemacht bei uns hier im OP-Zentrum und ihr Mann war quasi dann hier nur zum Abholen nach der Behandlung und hat sich sofort bei mir einen Neupatiententermin gemacht, weil er eine feste 10-am-Tag-Versorgung eh schon länger geplant hatte, sich machen zu lassen. Irgendwie passt das jetzt gut. Also er kriegte quasi beim Abholen seiner Frau für die Lidstraffung quasi einen Termin zur Neuuntersuchung. Da gehen dann die Sachen auf. Ich kann natürlich auch dazu sagen, dass das sich alles natürlich jetzt alles so easy anhört, aber super komplex ist. Und auf jeden Fall ab dem Moment, wo wir, ich sag mal, aus der Zahnmedizin rausgegangen sind, in medizinische Sektoren haben wir natürlich auch unfassbar Lehrgeld bezahlt, weil du plötzlich erlernen musst, wie du quasi fachfremd auch bestimmte Dinge steuern kannst. Das ist also nochmal ein komplett Next Level. Ich hatte das schon als erste Maximalherausforderung, als wir in die Kinderzahnheilkunde gegangen sind und ich da ja fachfremd auf eine Art und Weise war. Wir haben es nochmal mit der kieferorthopädischen Fachabteilung gehabt. Super langer Prozess, bis wir da eine Linie gefunden haben, bis wir auch ein Behandlungskonzept gefunden haben, was zu uns passte. Wir haben fast verschiedene Mentoren in der Kieferorthopädie gehabt, die uns irgendwie Konzepte von sich beigebracht haben. Und wir brauchten richtig lange, bis wir den Dr. Schlotmann-Way gefunden haben, wo wir voll hinterstanden. Ne, weil du bist ja dann erstmal, wenn du fachfremd bist, erstmal abhängig von Fachpersonen, die dir so ein Expert-Lead intern sind. Natürlich hast du erst ein gutes Bauchgefühl mit einer Person, dann ist es erst nicht. Und diese Komplexität ist natürlich in der Medizin nochmal Next Level geworden. Weil wir da natürlich alles Kieferorthopädische kannst du trotzdem so ein bisschen denken. Ganz trotzdem jetzt, ich sag mal, ob wir jetzt halt im Dental Spa Teens die Prophylaxe durch die Kieferorthopädische Sektion laufen lassen oder halt im Kids Club, das ist erstmal trotzdem noch alles ziemlich nah beieinander. Also auch wenn man ein paar Sachen anders hat. In der Medizin oder in der Naturheilkunde oder in der Physiotherapie bist du ja komplett raus. Da mussten wir halt schon auch unsere Managementfähigkeiten erlernen. Also Steuern ohne Fachwissen ist nochmal eine Next Herausforderung einfach. Das kann man gar nicht miteinander vergleichen. Wir sind ja erstmal gute Zahnärzte, so wie wir sind. Deswegen haben wir in der Zahnmedizin schon Ahnung und können uns in alles reinfuchsen. Jetzt muss es sich quasi auf einer Management-Ebene, auf einer Leadership-Ebene, auf einer Ebene Menschen zu begeistern für diese Mission ja komplett nochmal neu erfinden. Sicherlich etwas, was jetzt mir persönlich zum Beispiel liegt, aber ich brauchte unglaublich viel nochmal auch Zeit, um da halt auch die passenden Zugänge zu finden. Und das tun wir bis heute. Ich habe da Glück, meine Schwägerin, Lennys Frau, ist ja Unternehmensberaterin gewesen bei KPMG. Die ist dann bei uns so ins Business Development reingekommen und leitet das quasi Unternehmensentwicklung für Dr. Schlotmann. Die hilft natürlich massiv, weil die halt quasi natürlich einen komplett anderen Hintergrund auch hat. Man hat da eine ganz bedeutende Rolle auch eingenommen, weil sie ganz viel gerade dieser Vernetzung zwischen Zahnmedizin und der medizinischen Disziplin eben auch vollzieht oder quasi so. Wir haben für unsere Mitarbeiter das ganze medizinische Angebot auch sehr intensiv nutzbar gemacht, so als Corporate Health Konzept. Also wir haben so ein BGM, der Superlative, sag ich mal, kreiert, wo die Mitarbeiter wirklich unendlich gute medizinische Betreuung haben. Das ist zum Beispiel so eine Sache, wo ich sehr stolz drauf bin, weil wir da einfach auch tatsächlich so Krankheitstage runtergegangen sind ohne Ende. Ich höre immer nur, wie schlimm Mitarbeiter sind, so viel krank, unsere Mitarbeiter sind immer weniger krank, weil wir natürlich gleichermaßen auch was tun dafür. Ne? So, also viele tolle Sachen hat Maren da eben auch in diese Richtung gestaltet und ist heute auch noch verantwortlich für diesen ganzen medizinischen Bereich in der Unternehmensentwicklung, nicht hierarchisch. Das sind jetzt Bereiche, die Lenny auch alle purple von mir hierarchisch übernommen hat und auch mit sehr viel Ehrgeiz jetzt ja nach vorne bringt.
Ja, spannend. Ja, das ist die absolute Kaisersdisziplin, ne? Andere Bereiche zu integrieren, als Angebot zu schneidern. Das ist aus meiner Sicht immer noch so ein bisschen einfacher, dann im Vertrieb das dann nachher zum Patienten zu bringen, wie du erzählst. Da braucht man schon Kraft und bezahlt in der Regel sehr, sehr viel Lehrgeld. Aber schön, dass es bei dir auch nicht anders war, ne? Dass du auch ein Mensch bist und du diesen Weg da auch irgendwie erstmal trampeln musstest, bis man das alles erlernt hat. Deswegen finde ich das so spannend.
Das wäre aber tatsächlich auch einer so meiner wichtigsten, ja, immer Botschaften. Erstmal, dass du ein Leben lang dazulernst, ist auf jeden Fall natürlich logischerweise so. Und ganz vor allem halt nur in so einem Moment, wenn es mal nicht läuft, halt einfach knallhart nicht, ich sag mal, auch mal links und rechts zu lenken, aber halt am Ende des Tages das Ziel, das du hast, dich aufzugeben. Das ist halt schon natürlich etwas, was zählt. Also ich finde das auch mal sehr bemerkenswert, wenn ich so Leute wie Elon Musk sehe, die dann quasi von heute auf morgen auf eine Art und Weise entschließen, ich mache jetzt keine Autos mehr und ich stelle so einen kompletten Konzern um. Also ich finde das wirklich bemerkenswert. Gleichermaßen muss man als Unternehmer, glaube ich, schon sehr präzise wissen, wo du quasi irgendwie jetzt die ganze Zeit gutes Geld dem Schlechten hinterher wirfst. Aber aufgeben ist natürlich nicht ganz so unser Turn. Das heißt also, in absoluter besessenem Fokus darauf, dass wir, egal was wir erreichen wollen, es erreichen und natürlich logischerweise Niederschläge erleben, aber dann halt weitermachen. Das hat das ja im Großen und Ganzen ermöglicht. Also unser Projekt zum Beispiel in Münster, der Konzi Lorenz war ja dann mein allererster, ich glaube, erster Assistenzarzt bei uns, sagte mir im Bewerbungsgespräch, er studierte auch in Krems, wo mein Bruder studiert hat, und ich lernte ihn da quasi bei so einem Besuch in Krems bei meinem Bruder, glaube ich, kennen, und wir hatten so einen ganz freundschaftlichen Kontakt, ganz bisschen nur, und dann habe ich ihn irgendwann hier gehabt zu einem Bewerbungsgespräch. Wir waren bei meinem Stammitaliener und dann sagte ich so, Herr Konzi, irgendwie wird das passen jetzt mit uns. Dann sagt er so zu mir im Gespräch, ja klar, wird das passen, aber du musst dir klar sein, ich komme nur maximal 3 Jahre, weil dann mache ich mich in Münster selbstständig. Ich habe ihm gesagt, pass auf, Konzi, mit der Einstellung kriegst du zwar in Deutschland nirgendwo einen Job, aber bei mir kriegst du den sicher, weil genau mit der Energie brauche ich Leute. Ja? Und daraus ist 10 Jahre Tätigkeit bei uns geworden und leitender Oberarzt, dann irgendwann auch Teamleitung der gesamten Ärzte und so, hat einen Mega-Job gemacht. Mhm. Ja, und dann haben wir quasi ja irgendwann entschlossen, kommen lassen, machen das Projekt in Münster. Aber ohne Scheiß, wir haben da diese Mega-Klinik hingestellt. Ist wirklich ein was Wunderschönes, eigenständiges Bauwerk nur für diese Zahnklinik. Recht einzigartig, muss ich sagen. Auch 3.500 Quadratmeter mitten in Münster. Wirklich toll. Und wir haben es bestimmt, also ich sage mindestens 5-6 Mal in dem Prozess, gab es Abende, Termine, geschäftliche Treffen von Konsumieren mit irgendwelchen Beratern, die sagten, das war's. Das kriegt ihr nicht hin. Dafür gibt es keine Finanzierungsgrundlage. Das kriegen 2 Zahnärzte das Geld, kriegen die nicht. Das ist wirklich so gewesen, dass wirklich, wir haben beide manchmal nächtelang gedacht, das war's. Final sind wir trotzdem am nächsten Tag irgendwie wieder aufgestanden und haben gesagt, wir machen's. Wir finden einen anderen Weg. Wir finden eine Lösung. Das sieht ja immer von außen alles so leicht aus, wenn ich jetzt beschreibe, dass wir in den wenigen Jahren, die ich das auch erst machen darf, trotzdem schon so viel auch auf die Beine gestellt haben. Aber das ist eigentlich nur wegen diesem ständig weiter wieder aufstehenden Modus. Na, das ist es. Ne?
Ja, also meine Erfahrung ist da, dass für einen Unternehmer gibt es entweder 2 Szenarien, die gut sind. Einmal, man merkt sehr, sehr schnell, dass das Ding nicht läuft und dass man auf dem falschen Weg war und man kann eine Idee ad acta legen. Das, was immer noch so ein bisschen Hoffnungsschimmer gibt und immer noch so ein bisschen aufflackert und was man immer weiterführt. Man steckt immer weiteres Geld und weitere Zeit rein, aber eigentlich ist es auch zum Scheitern verursacht, das bringt den größten Schmerz. Und dazwischen zu unterscheiden, also das Einfachste ist immer, okay, das wird gar nichts, ich lege es beiseite und mache was anderes. Aber das, was so langsam flackert und nachher durch die Decke geht oder so langsam flackert, aber eigentlich ein toter Gaul ist, der immer nur noch eine Adrenalinspritze bekommt, dass er nochmal ein bisschen buckeln kann, das ist, glaube ich, immer die schwierigste Entscheidung. Und das, was du sagst mit Münster, also okay, da könnten wir wahrscheinlich eine eigene Folge für machen. Du sagst 6 Abende, saß mal zusammen. Mir hat mal jemand erzählt, der nur Projekte macht, super, super, super erfahrener Projektmanager, ist im Multimilliardenbereich, der sagte, jedes sehr gute Projekt stirbt mindestens 2-mal. Also 2-mal während des Projektes zum Ende ist es tot an der Wand, sagt er. Absolut tot an der Wand. Du gehst Mitternacht aus dem Meetingraum raus und sagst, okay, ab morgen müssen wir gucken, wie wir die Scherben da zusammenfegen. Ne? Und am Ende kommt man dadurch die Ziele. Aber dass du 6-mal das erlebt hast und noch aufgestanden bist, das finde ich ja, das sind ja irgendwann so die Flackerscheine, wo man sagt, okay, lass gut sein. Was waren denn so die 1 oder 2 der prägendsten Sachen, wo ihr gesagt habt, okay, jetzt geht's wahrscheinlich wirklich nicht mehr weiter? Was wurde euch denn da, wurde gesagt, okay, die Baukosten sind 1 Million mehr geworden und da gibt's nichts mehr? Oder was war es denn da? Oder keine Genehmigung für irgendetwas?
Boah, was war das Prägendste? Also waren so viele verschiedene Momente, die wir da durchleben mussten und durften. Aber ich sag mal, wir hatten ein Generalunternehmen und das hat eine sehr spezielle Art zu bauen, was sehr effizient und cool gewesen wäre. Die Immobilie ist schon eine super High-Quality-Immobilie geworden, aber wir wollten trotzdem irgendwie gucken, dass wir es auch wirtschaftlich hinstellen. Und die Firma hatte einen super Eindruck hinterlassen, weil sie mit einem sehr hohen professionellen Approach dran ging. Das war ja alles in Corona. Und dann hatten die auch ein bisschen weniger zu tun und dachten, okay, das wäre so ein cooles Aushängeschild, mal so ein Medical-Projekt zu machen, auch wenn es eigentlich ein bisschen kleines Projekt für die ist, aber die wollten sich quasi ein neues Segment für Medical aufmachen. Das sind auch so viele Krankenhäuser und so. Es war ja dann wie so ein kleines Krankenhaus, was wir bauten. Und wir haben halt dann irgendwie sehr schnell da so mega Motivation von den Projektbeteiligten aus dem Unternehmen gehabt, was wir schon nutzen wollten, weil wir merkten, krass, das ist total der Hammer, weil die geben uns wirklich Vollgas, die ganzen Ingenieursleistungen gehen alles über die und die wollten uns da auch sehr wirtschaftlich entgegenkommen, weil sie das so ein bisschen als so ein Aushängeschild für sich bauen wollten. Das hat alles sehr lange gedauert. Ja, das dauerte, ich sag mal, die Planungsphase von so einer Immobilie dauert auch lange, muss man ganz klar sagen. Ich weiß nicht, 3/4 Jahr oder so. Dann hatten wir ein Gespräch wieder mit der Stadt und im Zusammenhang mit in dieser Zeit ist dann quasi bei der Stadt Münster rausgekommen, dass Gewerbeimmobilien nicht mehr aus Beton, Stahlbeton gebaut werden dürfen, sondern nur noch in Holzhybrid. Wir hatten jetzt, außer dass wir wussten, was ein Hybridauto ist, keine Ahnung, was ein Holzhybrid ist und dachten erstmal, ja, kein Problem, jetzt gehen wir da hin und sagen, hör mal, das muss ein bisschen anders gebaut werden, lieber Generalunternehmer. Jetzt sagten die auch noch, weil die weitermachen wollten, okay, vielleicht finden wir einen Weg, dass wir eben Holzhybrid auch können. Und nach 2 Monaten kriegten wir von der Geschäftsführung einen mega lieben Brief, also auch ein sehr großes Unternehmen, was gesagt hat, ja, jetzt haben sich die Gegebenheiten auch noch verändert, Corona ist rum und wir haben wieder unsere ganzen Großprojekte und das ist jetzt so kompliziert für uns geworden, weil wir müssen unsere ganze Fertigungsart verändern, wir müssen das Projekt absagen. Dann stehst du da quasi vor so einem Scherbenhaufen und sagst, das waren jetzt 2 Jahre Investition in einem Prozess, der quasi gestorben ist und gleichermaßen haben wir uns dann mit ersten Architekten und anderen Generalunternehmern beschäftigt oder vor allem Generalunternehmer, weil unsere Bank hat uns verpflichtet, Generalunternehmer zu engagieren. Wir haben 3 große Generalunternehmer angefragt, wir haben mit denen die Prozesse durchlaufen und jeder hat gesagt, diese Art, wie da gebaut werden soll in Münster, das können wir nicht. Dann stehst du quasi nach weiteren 3 Monaten und zig Gesprächen für diese Scheißimmobilie, die wir eigentlich gar nicht brauchen, sondern wir brauchen eine Zahnarztpraxis, wieder vor allem, dass es nicht klappt. Und dann hatte ich einen Anruf noch, das ist ein befreundeter Architekt hier aus Dorsten, ein guter Freund meines Schwiegervaters, der so auch sehr, ja, so ein kaufmännisch denkender Architekt ist. Und ich habe gesagt, pass auf, Rainer, es gibt jetzt hier noch eine Chance, du bist der letzte Anruf, den ich mache für dieses Projekt. Danach ist das tot. Ich schicke dir jetzt so eine E-Mail mit den Ansprüchen, wie die das bauen wollen. Das darf keine Trockenbauwand mit einem Stahlelement drin sein. Es muss alles in Holz, innen ausgekleidet sein. Alle Wände müssen in Holz sein. Das Einzige, was in Beton sein darf, sind die Decken und Böden. Also wirklich alle Außenfassade sollte aus Holz gebaut sein. Und dann habe ich dem Rainer das geschickt. Einen Tag später schreibt er mir eine E-Mail. Eigentlich unmöglich, aber wir machen es möglich. Wir schaffen das. Und aus dem Ding wird dann, dass wir da natürlich eine mega intensive Situation haben, weil wir dann kein GU finden konnten. Also mussten wir in Einzelvergabe das ganze Projekt machen. Und unsere Bank hatte das natürlich so nicht vor. Also wir mussten richtig lange mit der Bank verhandeln. Das alleine hat nochmal 3-4 Runden mit der Bank gekostet, dass die sich quasi auf eine Einzelvergabe mit den Architekten eingelassen haben. Das hat ja dann dieses Architekturbüro hier aus Dorsten-Tieken heißen, die mega geil für uns gemacht. Und am Ende hat die Bank zugestimmt. Obwohl sie eigentlich gesagt haben, das geht nicht, die Jungs können nicht in Einzelvergabe dieses Haus bauen, aber haben sie dann irgendwie durch all die Gespräche und dann ist es tatsächlich geglückt und wir haben es dann ja gebaut. Wir sind im Sommer 24 da eingezogen in dieses Ding, da war es komplett fertig. Wahnsinnsprojekt auch von allem Innenausbau und ich weiß nicht was, ist bombastisch auch gestartet und wir haben tatsächlich dann in 1,5 Jahren fertige Bauzeit mit Innenausbau, das Ding auf den Punkt an dem Tag fertig gehabt, wo wir eröffnen wollten. Und wir sind bei -2% der Kosten gewesen. Also es war einfach der absolute Hammer. Und es ist deswegen aber auch erstmal die letzte Immobilie, die wir selbst gebaut haben, weil das hat uns so viel operative Kraft gekostet. Und das hat auch zum großen Teil Konsti noch für uns gemacht, weil der ist da auch an der Immobilie mit beteiligt. Edith Konzi damals nicht so intensiv auch an der Seite gehabt, der dann ja zum Teil mehr Bauherr war als Praxisgründer, wäre es gar nicht möglich gewesen, weil ich hatte ja so viel operative Aufgaben in der Zentrale, sage ich mal. Ich musste ja die ganze Zentrale auch aufbauen. Deswegen war das alles schon so gut. Ich bin auch recht gut da mit dem Bauen, weil wir die ganzen anderen Projekte ja überall auch, entweder wir sind Besitzer oder wir sind auf jeden Fall sehr intensiv ausbauende Mieter. Deswegen habe ich schon auch viel Bauerfahrung über die ganzen Jahre gesammelt. Wir haben ja, weiß ich nicht, 10.000, 20.000 Quadratmeter mittlerweile dann auch gebaut oder renoviert oder was auch immer. Es ist ja schon deswegen spektakulär gewesen und auch wirklich krass, weil du einfach natürlich jetzt trotzdem nur, weil du diese Immobilie gebaut hast, diesen mega Standort da hast. Also ist, du kannst in Münster nirgendwo so eine Zahnarztpraxis gründen. Geht gar nicht, technisch nicht. Also mit einer eigenen Tiefgarage, mit den ganzen Parkmöglichkeiten, mit dieser Maßgeschneidertheit auf uns. Die Praxis wäre nicht da ohne die Immobilie. Dennoch hat sie uns natürlich unglaubliche operative Kraft gekostet, ne? Und ich sag mal, wir sind ja am Ende des Tages erstmal dafür da, unsere Patienten zu begleiten und unsere Mitarbeiter zu begleiten. Das ist ja eigentlich unser Job und irgendwie die Prozesse hinzustellen, dass man dann parallel halt in sonnigen Dingen natürlich so viel Energie auf eine Art und Weise auch verliert, muss man schon auch kritisch sagen. Ist aber wiederum auch nötig, manchmal auch unvernünftig nötig, um halt an Ziele zu kommen, ne?
Ja, absolut. Hättest du, wenn Münster beispielsweise, nur am Beispiel Münster, wenn da irgendwas im Bau kapeister gegangen wäre oder so, hättest du da privat haften müssen oder hast du das irgendwie noch von dir wegverhandelt bekommen?
Nee, das sind alles heute natürlich GmbHs, die das machen. Auch unser Immobilienvermögen ist natürlich alles heute in vermögensverwaltenden GmbHs und irgendwelchen Holdingstrukturen. Aber dass eine Bank eine GmbH als eine beschränkt haftende Gesellschaft einstuft, das ist schon lange vorbei. Ja? Also ich habe fast keinen Banker gefunden, der diese Krücke schluckt. Ja, das gibt es quasi nicht.
Genau das meine ich. Welcher Immobiliengesellschaft die Gesellschaft nun mehr gehört, aber letztendlich gehen sie doch zum höchsten Punkt und lassen sich dann nochmal eine persönliche Bürgschaft unterschreiben.
Nein, also wir haben das ehrlich gesagt auch alleine schon wegen der Fairness gegenüber den Bankpartnern, die ja für uns elementar sind. Wir sind ja weiterhin 100% selbst unser Eigenkapitalgeber. Wir haben quasi noch nie Eigenkapitalgeber mit ans Board geholt. Bin ich auch sehr glücklich drüber, dass ich das damals entschlossen habe und dass wir es auch geschafft haben. Ich meine, wir haben ein Unternehmen, was schon hart am Wind die ganzen Jahre gefahren ist. Wir haben letztes Jahr 49% Umsatzwachstum gemacht.
Irre.
Das sind brachiale Größenordnungen. Wir kriegen Nachzahlungen von der KZV von, ich glaube, in der Gruppe waren das 700.000 jetzt für Q3. Da muss man sich mal nur vorstellen, was wir allein an Cashbedarf für die Expansion brauchen.
Ja, ne?
Also wenn du jetzt quasi man sich vorstellt, dass man Q3 fast eine 750.000 Euro vorfinanziert für die Krankenkassen.
Wahnsinn.
Weil wir so viel Wachstum haben, natürlich die grundsätzlichen Abschlagszahlungen natürlich nicht passen und so. Und das ist nicht so wie bei den Steuern, dass man das jetzt irgendwie noch dick verzinst bekommt, sondern das ist erstmal grundsätzlich lange vorfinanziertes Geld. Dementsprechend waren wir natürlich jetzt erstmal auch sehr dankbar, dass wir so viel Fremdkapitalgeber in dieser Zeit hatten. Also ich muss auch sagen, wir haben da mega Glück gehabt, auch mit vor allem einem ganz starken Partner hier in einer großen genossenschaftlichen Bank aus der Ecke hier, die tatsächlich uns maximal unterstützt hat und fast alle unsere Projekte gemacht hat, inklusive Immobilien und quasi wirklich ein starker, ja so auch Wirtschaftsunterstützer war. Ich finde das toll, dass die Genossenschaften das auch so machen. Wir haben gleichzeitig auch immer gut gewirtschaftet und haben es alles immer hingekriegt, dass wir quasi bei dem ganzen Expansionstempo eigentlich ja aus unserem eigenen Bestand das geschafft haben. Also Betriebsmittel haben wir zum großen Ganzen immer aus den eigenen Mitteln kreiert und haben halt die Bauprojekte über Fremdkapital laufen lassen. Das fanden die Banken auch immer ganz cool, dass wir quasi schon zugesehen haben, dass wir mit unseren eigenen Cashflows einfach die Expansion auch gesteuert haben. Mussten wir nur auch sehr wach sein. Ne? Und auch jetzt zum Beispiel das letzte Jahr ist natürlich, ich sag mal, das ist ja schon auch, gibt wenig Unternehmen, die jetzt nicht irgendwie in Softwarefirma sind und deswegen jetzt einfach nur mal eine Software kreieren und jetzt ein bisschen mehr Vertrieb dafür machen, sondern wenn wir 50% Umsatzwachstum sprechen, dann sind da ja im Normalfall bis auf jetzt leichte Preisanpassungen, die wir gemacht haben, aber wir haben nie Preise intensiv angehoben, ja einfach auch mal 40% mehr Behandlungsstunden dafür da. Ne? Das heißt also, das ist ja so. Das jetzt quasi dann irgendwie alles zu stemmen, gerade bei dem Anspruch an Qualität, die wir haben. Also wir haben weiterhin ja mittlere Einarbeitungsphase, bis eine Prophylaxekraft bei uns zahnmedizinisch tätig wird, von fast 4 Monaten. Also das sind Leute, die sind langjährig erfahren im ZMP-Bereich und wir finanzieren erstmal 3-4 Monate deren Gehälter, weil wir quasi die Einarbeitungsphasen so qualitativ hinstellen. Dafür hast du auch, egal wo du bei uns bist, immer die gleiche geile Prophylaxe. Ne? Das ist halt ein bisschen so, was natürlich gleichermaßen trotzdem dich sehr gut anfangen lässt zu rechnen. Also du musst da schon sehr akkurat sein und da sehen wir auch eine ja, sehr große Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern, weil 300 Mitarbeiter haben 300 Familien an ihrer Seite und wir haben als Geschäftsführer quasi schon eine fette Verantwortung. Das ist ein bisschen anders jetzt in dieser Kategorie, so knapp 40 Millionen Euro Umsatz. Da fängt das an, dass du ganz anders denken musst, ne? Da bist du am Ende des Tages darauf getrimmt, natürlich auch das Ganze in sicheres Fahrwasser zu tragen, ne? Also ich bin natürlich ein ultramutiger Typ und ich mache auch super viel heute noch aus Bauchgefühl. Aber wir haben natürlich maximal datengetriebene Unternehmungen kreiert. Anders wird es ja gar nicht gehen. Das heißt also, wir kennen quasi maßgeschneidert für unsere jeweiligen Abteilungen jede einzelne wichtige KPI. Und betrachten die täglich, also nicht einmal im Quartal oder so, sondern wir haben KPIs, die manchmal mehrfach am Tag sich angeschaut werden, einfach weil sie ohne das gar nicht gehen. Ne? Also das heißt, Da haben wir ja natürlich auch ein extrem datengetriebenes Unternehmen jetzt geschaffen, was uns deswegen auch so ja da sicher durchführt. Ne?
Wie viele Stühle oder wie viele Behandlungszimmer habt ihr in Münster?
Ja, das ist jetzt eine schwierige Frage. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Ich würde sagen, lass mal kurz überlegen. Also wir haben 2 OPs, wir haben 6 Kids Club Zimmer, auch ausgebaut. Wir haben überall noch Reserven. Dann haben wir 2 Kieferorthopädie Zimmer, das macht jetzt schon 10. Und dann haben wir nochmal 6 Behandlungszimmer gebaut. Und dann haben wir noch 3 Dental Spa gebaut, also 19 Zimmer werden wir ausgebaut haben, direkt zum Start, glaube ich. Also es kann auch jetzt plus minus ein bisschen sein.
Sagen wir mal, knapp 20. Im alten Dorstener Gebäude, wie viele Behandlungszimmer habt ihr da?
Da haben wir 6, 15, 21, 23 Zimmer.
23. Recklinghausen?
Recklinghausen. Wir haben 4, 10, 14. 15 Zimmer, 15 Zimmer, 15 Zimmer. Auch noch mit Wachstumsreserven. Also Recklinghausen und Münster haben noch jeweils Freiflächen. Recklinghausen hat noch 300 Quadratmeter, da würden wir gerne nochmal eine Prophylaxe-Praxis, also Dental Spa heißen die bei uns, als eigenständige Abteilung noch machen. Da werden wir nochmal so 6 bis 7 Behandlungszimmer bauen können. Mhm. Ja, Münster hat noch, ja, ich glaube fast eine ganze Etage noch zur Verfügung. Da können wir nochmal, ja, bestimmt, ich weiß gar nicht, wie viele Zimmer, jetzt habe ich schon wieder verdrängt. Ja. Und jetzt hier im Dorsner Campus, unseren großen Erweiterung der Headquarters, haben wir auch sehr viel Zahnmedizin noch gebaut. Da haben wir 6 Kieferorthopädie und Dental Spa Teens gebaut. Wir haben 4 OP-Räume. Oseele, wir haben noch ein weiteres Behandlungszimmer. Also das ist auch nochmal richtig was dazugestoßen.
Da sprechen wir jetzt von 69 Zimmern, also sagen wir mal knapp 70 Zimmern. Ach, das ist ja irre.
Ja, wir haben noch Wesel, wir haben ja Wesel und Buhr auch noch, da sind auch noch jeweils 6 Zimmer. Also Wesel und Buhr haben wir noch Kids Clubs.
Ja, okay.
Dann haben wir auch 7 jeweils, 7 Zimmer sind da, glaube ich, 6 oder 7 Zimmer.
Weiß 81. Nicht. Ja. 81. Das ist ja irre.
Ne? Ja, es ist gewaltig, ja. Es ist gewaltig. Aber es fühlt sich nicht so riesig an. Also jetzt mal so, hört sich immer alles so dramatisch an, aber es ist irgendwie ja weiter der Laden, den es früher war. Ne? Wir sind auch irgendwie genau die gleichen Leute wie vorher. Fast noch ein bisschen mehr bei uns, als es manchmal in anderen Zeiten war, weil wir heute genau wissen, was uns wichtig ist und was nicht. Und es ist auch ein total nahbarer Kreis von Menschen. So, ne? Also die Komplexität, ich sag mal jetzt, unserer persönlichen Herausforderung, die wir jetzt in so einer Rolle jetzt als Geschäftsführer von unserem Unternehmen haben, das ist natürlich ein bisschen anders geworden. Ne?
Also, ja, das stimmt.
Und wir haben natürlich, ich habe jetzt natürlich auch ein Leadership-Team um mich herum, was wir gerade noch sogar noch mal intensiv weiterentwickeln. Wir haben es gerade noch frisch auch einen Kumpel, der lange, also Wirtschaftsprüfer ist, promovierter Wirtschaftsprüfer ist, der lange jetzt für Henkel gearbeitet hat, aber ich habe es noch als CFO anstellen können, der kommt ab April dazu, das war jetzt auch da halt peu natürlich noch, ja, so Unternehmensaufbau jetzt nochmal so auf einem Next Level auch machen, ne? Also die Zentrale, die meine persönliche Verantwortung auch ist. Wir bauen so eine Art Shared Service Unit jetzt natürlich für die ganzen Standorte, die gibt es auch schon. Also unser Marketing ist zentral, das ich leite, unser HR ist zentral, inklusive Talent Development und Recruiting. Haben wir so eine Art Head of People and Culture jetzt auch dabei. Dann haben wir quasi den ganzen Legal Block und den Finance Block quasi zentral. Und so ein bisschen Facility und allgemeine Organisation. Und die zentralen Einheiten kreieren natürlich jetzt eine gewisse Power für die Standorte. Ne? Also wir merken schon, dass die Standorte zwar auch einen hohen Kostendruck haben durch die sehr hochwertigen Gebäude und natürlich auch das lange Recruiting, also besser das lange Onboarding, was wir machen. Also wir haben ein sehr qualitatives Onboarding, dadurch auch so geringe Retention. Also wir haben ja, Fluktuationen im Gesamtunternehmen unter 4%, das sind halt Megawerte weiterhin. Ne? Wir haben wirklich einen langen Recruiting-Prozess. Wir sagen auch lieber mal irgendwie, wenn ein Mitarbeiter mal nicht kommt, weil es irgendwie ein bisschen zu langsam war, dann ist es besser, als dass du wirklich zu schnell Leute reinnimmst. Das ist so ein bisschen unsere Theorie. Wir haben halt keinen großen Bock, dass wir quasi regelmäßig dann in die Leute rein investieren und sie dann nichts werden. So, ne? Also weil wir auch so viel Herzblut da reinstecken, dass jeder Mitarbeiter bestmöglichst das Onboarding erlebt. Und jetzt nicht nur fachlich, sondern auch menschlich. Liegt uns so sehr am Herzen, dass die Menschen das dann auch irgendwie ein bisschen wertschätzen und die passenden sind. Das haben wir trotz dieses wahnsinnigen Recruitingsdrucks, den wir ja die letzten Jahre hatten, hingekriegt und haben da wirklich unsere Identität kein bisschen verloren. Hm. Und deswegen haben die Standorte schon Stress, ein bisschen auf wirtschaftlicher Ebene natürlich, weil sie natürlich groß sind, nicht in Auslastung sind, plus halt viele Mitarbeiter dazukommen. Und viele Mitarbeiter dazukommen heißt bei uns halt viele erstmal nicht effektive Mitarbeiter, die wir dann halt dahin entwickeln. Aber gleichzeitig sehen wir natürlich, dass so allgemeine Kosten schon massiv jetzt runtergehen. Da haben wir natürlich schon so skalierende Effekte. Also wenn man jetzt eine Münsteraner Einheit hat, jetzt quasi keine Social Media Managerin festangestellt, sondern das macht halt jemand aus der Zentrale mit. So. Also da sind natürlich schon extreme Synergien jetzt so da, ne? Und auch jetzt so eine Qualität zum Beispiel in der Finance-Abteilung aufzubauen mit so einer, ja, ist immer so einem promovierten Typ jetzt, ein supergeiler Typ, weil er ein guter Kumpel von mir ist. Das würden wir uns ja für einen einzelnen Standort nicht gönnen, ne? Also es steht ja außer Diskussion, sondern das können wir quasi jetzt machen. Das heißt, da entwickeln wir natürlich jetzt so gewisse Hebel, ne? Also die Hebel unseres Handelns werden halt natürlich irgendwie größer. Ich spreche natürlich mit ein bisschen weniger Leuten als früher, aber da halt jeweils mit in unglaublicher Qualität und unglaublicher strategischer Tiefe auch. Dann überführen wir es halt in diese Standort, ich sag mal, Operational Excellence, die wir natürlich überall brauchen, damit ja von Themen, Service und ich weiß nicht, was halt alles steht. Wir haben, ich sag mal, so ungefähr in der Woche 1000 MPS-Beantwortung. Wir schicken quasi jeden Patienten, der Ja sagt, eine E-Mail nach jedem Termin, knallhart. Und wir haben ein bisschen unterschiedlich von Abteilung zu Abteilung, aber tatsächlich keine einzige Abteilung unter einer 70% oder 7 MPS, also eher sowas wie noch höher. Und wir haben zum Beispiel jetzt Recklinghausen, unser Erwachsenenheilkunde, auch Dorsten hier, unsere Erwachsenenheilkunde-Einheiten, also halt, also auch unsere Aushängeschilder, da reden wir darüber, dass wir über 3 Monate keine Woche unter einem Wert von 90 stehen. Das sind, und das sind ja dann hunderte Befragungen von echten Patienten. Ja. Und da kannst du dir ungefähr vorstellen, was für eine Service Excellence wirklich da ist. Also wenn jetzt quasi gruppenweit wir konsequent weit über 80 stehen, bei über 1000 Befragungen im Monat, dann weißt du, dass viele Dinge halt in die richtige Bahn gelenkt sind.
Ja, absolut. Ne? Absolut.
Das zum Beispiel ist ein Wert, den wir uns mit jeder Führungskraft jede Woche halt in der Pingeligkeit angucken. Wir haben jeden passiven und jeden Detraktor MPS rufen die Führungskräfte persönlich an. Jetzt sind natürlich zum Glück bei uns leider manchmal auch ein bisschen zu wenige, das weiß ich doof. Manchmal hätte ich lieber ein paar mehr negative Stimmen, weil wir dadurch natürlich auch lernen ohne Ende. Aber wir hatten natürlich auch nicht so gestartet. Wir haben irgendwie bei, ich glaube, 61 sind wir schon gestartet, so im Durchschnitt der Gruppe. Sind wir heute mal bei 80.
Ja, Wahnsinn. 85. Ja, Hammer.
Aber natürlich jeder Detraktor, jeder Passive wird angerufen, persönlich von der Führungskraft, nicht von irgendjemandem Führungskraft.
Ja.
Das nutzen wir jetzt gar nicht auch als nur ein Überwachungstool, Big Brother-mäßig, sondern das nutzen wir als Kulturelement. Weil jeder Mitarbeiter weiß, dass wir den Traum haben, Service auf einem Niveau zu bieten, was noch nie da gewesen ist. Und das in Masse. Das ist ja das Besondere. Das ist ja eine Praxis, die, ich sag mal, auch viele Zehntausende Patienten auch betreut. Und das ist halt irgendwie cool, dass wir das so haben, als systematisiert und auch standardisiert bekommen haben. Aber ganz vor allem ist es ja viel mehr Kultur. Also das ist auch das, wo ich mich sehr intensiv im Unternehmen einsetze, dass wir halt quasi bei all den Data-Themen und all den geilen auch Steuerungswerkzeugen, die wir ja auch heute bekommen haben, was schon zwingend ist, also so ein Unternehmen musst du wirklich präzise steuern, sonst ist es einfach nur ein Tanker, der irgendwo hinfährt. Ja? Und ich habe auch selbst über Jahre hinweg, manchmal war ich erschrocken, wie langsam wir waren, um mal eben ein bisschen links und rechts zu fahren mit dem Tanker. Diese Steuerungswerkzeuge haben wir, aber die sind niemals von Bedeutung, wenn du nicht eine geile Kultur im Unternehmen hast. Ich kenne viele Praxen, die schon mal mich fragen, wie macht ihr das mit dem MPS? Wie geht das bei euch so gut? Weil ich habe mal meine Mitarbeiter gefragt und die finden das schrecklich, dass wir jetzt alle befragen, weil die fühlen sich so wie überwacht. Sag ich, ja gut, dann ist quasi schon das Kernkulturelement falsch, dass jeder Mitarbeiter jeden Tag Bock drauf haben muss, eine 10 zu bekommen. Also wir haben dann manchmal Wochen dabei in Abteilung, da feiern die sich mit einer Flasche Sekt am Freitag, dass sie nur 10 hatten. Ja. Also das gibt's, ne? Einfach so als Traumziel. Ne? Und das ist ja dann quasi so wirklich das Verbinden von Leadership-Themen hin zur Basis. Ne?
Ja, das war Teil 1 mit Lukas Schlotmann. Wenn sie euch gefallen hat, schickt es einem Freund und gebt doch eine Bewertung ab. Das würde mich sehr freuen und hilft dem Algorithmus. Bis zur nächsten Episode.